Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Abend. Sie haben es vielleicht verfolgt. Deutscher Astronaut Alexander Gerst ist seit heute Mittag auf seiner zweiten Raumfahrtmission zur Internationalen Raumstation unterwegs. Wie die ersten Eindrücke auf der ISS wohl laufen werden, das hatte er gestern bereits angedeutet.
Jeder Astronaut sucht am Anfang auch immer erstmal, wo er herkommt, sein Heimatland, seine Heimatstadt. Und dann nach ein paar Tagen plötzlich interessiert einen noch mehr, ja, vielleicht der ganze Kontinent. Oder dann irgendwann realisiert man, dass dieser Planet da unten, dass das die Heimat ist.
Mehr zum erfolgreichen Raketenstart in Baikonur am Ende dieser Sendung. Zuvor diese Themen. Fragestunde. Bundeskanzlerin Merkel rechtfertigt im Bundestag ihren Kurs. Verhandlungstage. Die Innenminister der Länder ringen um eine Reform des Umgangs mit Asylbewerbern. Auftakttermin. US-Botschafter Grenell spricht nach seinen umstrittenen Äußerungen im Auswärtigen Amt vor. Und unsere Reihe Hintergrund befasst sich ab 18.40 Uhr mit den inneren Konflikten der Linkspartei, kurz vor dem anstehenden Parteitag. Wenn Sitzungswoche in Berlin ist, gibt es mittwochs im Plenum seit Jahren den festen Tagesordnungspunkt Befragung der Bundesregierung. Dann müssen Vertreter der Exekutive Rede und Antwort stehen für Fragen der Parlamentarier. Häufig erledigen Staatssekretäre diese Aufgabe. Heute gab es bei diesem Prozedere allerdings eine Premiere. Bundeskanzlerin Merkel höchst selbst musste sich den Fragen stellen. Frank Kapellan hat das beobachtet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beifallskundgebungen gehen auch von den 60 Minuten runter.
Als Wolfgang Schäuble diese kleine Ermahnung erteilt, huscht Angela Merkel kurz ein Lächeln über die Lippen. Der Bundestagspräsident führt ein strenges Regiment bei dieser ersten einstündigen Befragung einer deutschen Regierungschefin.
Für jede Frage und jede Antwort stehen jeweils höchstens eine Minute zur Verfügung.
Merkel stellt ihre Handtasche auf den Boden, nimmt ein paar Blätter in die Hand. Erst einmal spricht die Kanzlerin vor den Fragen eine Erklärung zu einem Thema ihrer Wahl.
Wir haben uns heute im Kabinett auch mit der Vorbereitung des G7-Gipfels befasst. In der letzten Woche.
Angela Merkel spricht über das bevorstehende Treffen in Kanada, über das schwierige Verhältnis zu den USA und Russland. Ein Thema, das 20 Minuten lang im Mittelpunkt steht. Auch das ist in den Regeln zur Befragung der Bundesregierung so festgehalten.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht.
Die Runde plätschert vor sich hin. Wer erwartet hatte, dass die Kanzlerin gleichsam gegrillt würde wie der britische Premier im Londoner Unterhaus, der wird schnell enttäuscht. Geradezu artig springen sie mit Merkel um, so als müssten sie sich in ihrer neuen Rolle erst noch zurechtfinden.
Wäre es nicht gut, diese Gespräche mit Russland in Form eines erneuerten G8-Gipfels zu erneuern?
Eigentlich so wie immer an einem Mittwoch unter der Reichstagskuppel, nur dass diesmal eben nicht eine Staatssekretärin oder ein Minister am Mikrofon vor dem dunkelblauen Sessel stehen, sondern eine Frau im knallroten Blazer, Angela Merkel.
Die Annexion der Krim ist ein flagranter Bruch des internationalen Völkerrechts gewesen und deshalb ist der Ausschluss Russlands aus diesem G8-Format unvermeidbar gewesen.
Merkel nimmt einen Schluck Wasser. Der Bundestagspräsident versichert, dass er alles im Griff habe, auch ein gerechtes Zeitmanagement.
Erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor Sie mir Ratschläge geben.
Erst nach einer guten halben Stunde wird es etwas ungemütlicher für die CDU-Vorsitzende. Jetzt dürfen sie alles Mögliche auf den Tisch bringen. Merkel muss weg. In diesem Tenor scheint der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio die Gunst der Stunde nutzen zu wollen. In einer langen Frage rechnet er mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin ab, schimpft über die Migrantenflut, die sie über Deutschland gebracht habe.
Unendliches menschliches Leid durch Vergewaltiger und Mörder, Messerstecher und Terroristen, all das haben sie zu verantworten. Ein schrecklicher Preis für ihr freundliches Gesicht. Wann treten sie zurück?
Merkel wäre nicht Merkel, würde sie sich von solchen Angriffen aus der Ruhe bringen lassen. Die Hände zur bekannten Raute geformt, lässt sie die Attacke über sich ergehen.
Die politischen Grundentscheidungen waren richtig und trotzdem haben wir inzwischen eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt, die deutlich macht, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt hat.
Merkel verteidigt demonstrativ das Bundesamt für Migration, auch dessen Ex-Chef Weise, der unlängst seinerseits Kritik an der Bundesregierung geübt hatte.
Ich fand sie so, wie ich erwartet habe, dass sie diese Situation ganz gut hinkriegt.
wird Britta Hasselmann, Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen, später urteilen.
Bei manchen Themen hat sie natürlich ausweichend geantwortet. Da können Sie ganz sicher sein, dass wir nachhaken.
Genau darunter litt wohl die erste Befragung der Kanzlerin. Direkte Nachfragen der Abgeordneten nämlich waren nicht zugelassen. Das beklagt nicht nur FDP-Chef Christian Lindner.
Es ist nicht so, dass die Regierung gnädigerweise Antworten gewährt. Und selbstverständlich muss es da nach unserem Dafürhalten die Möglichkeit des Nachbohrens geben.
Und nach den Vereinbarungen ist die Regierungsbefragung jetzt zu Ende.
Die Kanzlerin lacht erleichtert.
Ist halt zu Ende.
Dreimal im Jahr soll es die Befragung der Regierungschefin künftig geben. Die Spielregeln dürften noch verändert werden. Keine Sorge, meint sie beim Aufstehen ins noch geöffnete Mikrofon.
Ich komme ja wieder.
Frank Kapellan mit der Reportage aus Berlin. Und das angesprochene Thema Asyl schreiben wir fort. Wie sollen Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, untergebracht werden? Welche Änderungen soll es rund um die Bearbeitung ihrer Verfahren geben? Diese Fragen spielen ab heute in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt eine Rolle. Dort treffen sich zur Stunde die Innenminister der Länder. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter verfolgt das Treffen. Herr Richter, wie haben sich denn die Minister zum Auftakt geäußert?
Also vor einer guten Stunde ist Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, der ja gerade der Vorsitzende der Innenministerkonferenz ist, vor die Mikrofone getreten, also in Abwesenheit seiner Kollegen, die so langsam hinter ihm vorbeigingen und eingetrudelt sind. Also ganz oben auf der Agenda für Stahlknecht steht der Druck auf die Herkunftsländer, der verschärft werden soll. Also 41% der abgelehnten Asylbewerber würden die Herkunftsländer nicht zurücknehmen. Unter anderem Fokus hat man Indien. Hier würde allein in Sachsen-Anhalt 2000 Asylbewerber noch sein, die man gerne abweisen würde. Aber das geht nicht. Deswegen müsse eben der Druck auf die Herkunftsländer verschärft werden.
Und wenn Bevölkerung Vertrauen in den Rechtsstaat haben will, muss auch Abschiebung funktionieren. Insofern haben wir auch den Antrag gestellt, den Druck auf diese Herkunftsstaaten, die eben nicht zurücknehmen, zu erhöhen. Durch Kürzung der Entwicklungshilfe temporär. Oder Erschwerung der Erteilung der Visa bei Staaten, die wirtschaftlich mit uns zusammenarbeiten.
Soweit Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Dem widerspricht aber Boris Pistorius, also das ist Niedersachsens SPD-Innenminister. Er sagt, das ist keine Möglichkeit, die Entwicklungshilfe zu kürzen. Man könne über Visaerschwerung schon reden. Peter Beuth, der auch dann noch vorbeikam und dem wir auch noch uns gegriffen haben, wir Journalisten, und der hat noch mal seinen Vorschlag und sozusagen seine Forderung wiederholt, dass bundesweite Waffenverbotszonen einzurichten sind. Also an Kitas, Schulen und Bahnhöfen sollten sie für immer eingerichtet werden, und zwar bundesweit. Das ist seine Forderung. Man muss sehen, ob das auch durchkommt.
Man hört also schon, das Konzept von Bundesinnenminister Seehofer, der sogenannten Ankerzentrum, steht im Mittelpunkt der Debatte. Hier sollen ja nach seiner Idee Asylbewerber untergebracht werden, Anträge bearbeitet werden und von gegebenenfalls auch von hier aus zurückgeführt werden. Welche Kernfragen sind da konkret strittig?
Naja, die großen W-Fragen sollen beantwortet werden vom Bundesinnenminister Seehofer. Also wie, warum, weshalb? Also wer betreibt die Ankerzentren? Wer bezahlt die Ankerzentren? Wie behilflich sind überhaupt solche Ankerzentren? Und welche Rolle spielt dann auch die Bundespolizei? Also es gibt auch grundgesetzliche Bedenken, also ob man Menschen über 18 Monate, 24 Monate dort überhaupt Aufnahmen nehmen darf und dort beherbergen darf. Innenminister von Niedersachsen, aber auch von Sachsen-Anhalt wollen sich daran nicht beteiligen, nicht am Pilotversuch. Es gäbe schon so etwas, heißt es immer wieder. Man hat ja in jeweiligen Ländern die Landeserstaufnahmestellen. Also da heißt es dann etwas lakonisch fast, man müsste ja nur neue Türschilder anbringen. Und Hamburgs Innensenator Grote hat gesagt, Seehofer müsse jetzt auch mal Konkretes vorlegen. Man müsse einschätzen können, ob das Neue besser und vernünftiger ist. Also es wird, wie man so sehen kann, also für Seehofer kein gemütlicher Empfang hier in der schönen UNESCO-Weltkulturerbestadt Quedlinburg.
Informationen waren das von Christoph Richter direkt aus Quedlinburg. Vielen Dank. Zurück nach Berlin. Rückblende. Als Anfang des Jahres der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union feststand, da kritisierten Opposition und Umweltverbände besonders, dass im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD die nationalen Klimaziele abgeschwächt wurden. Ursprünglich sahen sie ja vor, dass Deutschland bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 im Vergleich zu 1990 um 40% zurückführen würde. Nun war nur noch die Rede davon, die Handlungslücke so schnell wie möglich zu schließen. Und da Dabei wird wohl die Arbeit der sogenannten Kohlekommission eine Rolle spielen, die das Kabinett heute eingesetzt hat. Denn Kohle ist ja bekanntlich wichtiger CO2-Treiber. Theo Gerz.
Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, für die sich längst der Begriff Kohlekommission eingebürgert hat, kann mit ihrer Arbeit beginnen.
Sie soll in der Region, die von Kohle betroffen ist, Perspektiven aufzeigen und sie soll deutlich machen, wie wir geplant aus der Kohle aussteigen und auch ein Enddatum festlegen. Und sie soll natürlich auch deutlich machen, wie wir unsere Klimaziele, die wir uns für 2020 gesetzt haben, wie wir die Lücke, die wir haben, wie wir die schließen können.
So Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Doch um den Klimaschutz und ein mögliches Ausstiegsdatum geht es erst ab Oktober, auch wenn die Regierung schon im Dezember auf der nächsten Weltklimakonferenz in Breslau aufzeigen will, wie Deutschland seinen Rückstand bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes wieder aufholen will. Zunächst aber geht es in der Kommission um den Ersatz von 20.000 Jobs im rheinischen Braunkohlerevier und in der Lausitz, in den Tagebauen und in den Kraftwerken, verspricht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Wir können unsere Verantwortung nur dann wahrnehmen, sowohl für das Klima wie für den Infrastrukturwandel, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bereich der Kohlestromerzeugung nicht die Opfer sind für politische Entscheidungen, die wir mit Blick auf Umwelt und Klima treffen müssen.
Und Peter Altmaier weiß auch schon, wie der Staat für Wandel und neue Jobs in den Braunkohleregionen sorgen kann.
Der Bund und die Länder sind in der Pflicht, auch Behörden, Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen dorthin zu verlagern, wo wir dann zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen wollen. Wir wollen die Arbeit zu den Menschen bringen. Und es ist auch wichtig, dass die neuen Arbeitsplätze da sind und dass sie sichtbar sind, bevor die alten Arbeitsplätze abgebaut werden.
1,5 Milliarden Euro hat die Bundesregierung dafür bereits in der laufenden Finanzplanung für diesen Strukturwandel reserviert. Allerdings gilt, die Reihenfolge muss schon eingehalten werden. Erst soll Klarheit herrschen über die Ersatzarbeitsplätze, dann wird das Ausstiegsdatum für die Braunkohle festgelegt, verspricht auch Arbeitsminister Hubertus Heil.
Kohle wird mit Sicherheit nicht kurzfristig ausgeknipst, aber vorher muss tatsächlich ein Strukturwandel auch so angegangen werden, dass das handfest ist.
Dabei soll der Klimaschutz durchaus gleichrangig behandelt werden. Dafür steht in der Kommission unter anderem der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber aus Potsdam. Er will darauf hinweisen, dass ein zu zögerlicher Kohleausstieg am Ende durch die Gesetze der Physik bestraft würde, etwa durch zunehmende Wetterextreme mit entsprechenden Schäden, die volkswirtschaftlich in die Milliarden gehen können. Und dann ist da noch der politische Aspekt. Ostdeutschland steht politisch auf der Kippe, zumindest aus Sicht von Union und SPD. Und deshalb geht es mit der Erarbeitung eines schlüssigen Konzepts für den Kohleausstieg für Peter Altmaier auch ganz grundsätzlich um das Vertrauen in die Politik.
Das ist der beste Weg, um auch Politikverdrossenheit zu bekämpfen und Bürger wieder an die traditionellen Parteien zu binden.
Wirtschaftsminister Altmaier im Beitrag von Theo Gers. US-Botschafter Grenell hatte heute seinen länger geplanten ersten Besuch im Auswärtigen Amt. Eigentlich eine Routinevisite, aber Grenell hatte ja im Vorfeld für Irritationen gesorgt. Zum Beispiel, indem er dem ultrarechten Internetportal Breitbart gesagt hatte, er wolle konservative Kräfte in Europa stärken. Wie die erste Begegnung zwischen Grenell und Außenstaatssekretär Andreas Michaelis in Berlin heute verlief, das ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass das mediale Echo auf die Äußerungen Grenells noch nicht verhallt ist. Klaus Remme.
Im State Department in Washington werden die Äußerungen des amerikanischen Botschafters heruntergespielt. In Deutschland hält die Kritik an Richard Grenell an. Jürgen Krobuk war bis 2001 deutscher Botschafter in den USA. Im Morgenmagazin bewertete Krobuk den Start von Trumps Botschafter in Berlin so.
Er ist ja in einem Gastland und im Gastland hat sich der Gast eben auch so zu verhalten, wie es den diplomatischen Übungen entspricht. Das hat er nicht getan. Er hat wohl den schlechtesten Start irgendeines Botschafters aus den Vereinigten Staaten.
Schon der erste Tweet Grenells, nur Stunden nach seinem Amtsantritt, sei unmöglich gewesen, so Krobuk. Grenell hatte deutsche Unternehmen aufgefordert, ihre Geschäfte im Iran sofort einzustellen.
Er ist nicht Hochkommissar hier bei uns und hat also keine Weisung zu geben.
Der ehemalige deutsche Botschafter macht sich angesichts der Verteidigung Grenells durch das State Department keine Illusionen.
Man deckt ihn ab und solange das bei ihm stimmt, ist ihm völlig egal, wie Reaktionen in Deutschland sind.
Grenell selbst macht neben seinem heutigen Termin im Auswärtigen Amt durch ein Interview mit der Bunten auf sich aufmerksam. Deutschland und die USA, Zitat, spielen im selben Team. So heißt es in einer Vorabmeldung. Und weiter wörtlich, wir glauben an Demokratie und Menschenrechte. Auch wenn wir mal nicht übereinstimmen, sind wir uns im Grunde sehr nah. Zitat Ende. Auch seine Termine mit ausländischen Regierungschefs in Berlin sorgen weiter für Kritik. In der kommenden Woche erwartet Grenell den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz zum Mittagessen in der US-Residenz. Dies ist mutmaßlich Teil seiner erklärten Absicht, konservative Kräfte in Europa zu stärken.
Gerade hier liegt die Einmischung in die innere Struktur, nicht nur von Deutschland, von Europa. Er versteht sich als europäischer Botschafter sogar. Die Einladung von Herrn Kurz ist natürlich unmöglich ohne Zustimmung der Bundesregierung. Die hätte erst einholen müssen, selbstverständlich.
Jürgen Krobuck. Sebastian Kurz versucht jetzt, die Wogen zu glätten. In Brüssel nahm der Bundeskanzler aus Wien Kurz Stellung und sagte, er reise aus einem Grund nach Berlin, und zwar um Angela Merkel zu einem Gespräch zu treffen und gemeinsam mit ihr ein Wirtschaftsforum zu eröffnen.
Klaus Remme informierte, und wir bleiben bei den USA. Die Vereinigten Staaten fühlen sich ja bekanntlich nicht mehr an das Atomabkommen mit dem Iran gebunden. Die Europäer wollen allerdings daran festhalten. Die Vereinbarung sieht, vereinfacht gesagt, vor, dass der Iran im Gegenzug für bessere Handelsmöglichkeiten die internationale Kontrolle seiner Atomanlagen zulässt. Die USA wollen dagegen das internationale Handelsgeschäft mit dem Iran nach Kräften torpedieren und sie drohen den Ländern mit Strafen, die mit Teheran weiter Geschäfte machen. Die Regierungen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben nun einen Brief nach Washington geschrieben. Thomas Otto ist uns aus Brüssel zugeschaltet. Worum geht es darin?
Ja, dieser Brief wendet sich an Außenminister Mike Pompeo und US-Finanzminister Steven Mnuchin. Und darin bitten die Außen-, Finanz- und Wirtschaftsminister von Deutschland, Großbritannien und Frankreich darum, die USA mögen doch keine EU-Firmen bestrafen, die weiter im Iran ihre Geschäfte machen. USA hatten ja angekündigt, nicht nur den Iran zu sanktionieren, sondern eben auch die Firmen, die dort Geschäfte machen, so sie denn meinetwegen auch in den USA aktiv sind. Da könnte man dann ja eben gegen diese Firmen vorgehen. Deshalb hat er ja zum Beispiel auch der Autobauer PSA, zu dem ja auch Opel gehört, angekündigt, sein Iran-Geschäft zu beenden. Der Iran stellt eben nur 1% des Umsatzes dar. Der US-Markt ist da viel wichtiger. Und daher eben dieser große Druck, vor allem eben auf die großen Unternehmen.
Die EU-Kommission wiederum hat heute auch einen Plan auf den Weg gebracht, um europäische Firmen im Iran-Geschäft zu schützen. Was hat sie für Pläne?
Ja, da ist immer von einem Abwehrgesetz die Rede. Das soll den EU-Firmen ermöglichen, die US-Sanktionen zu ignorieren. Das ist das sogenannte Blocking Statute. Das gibt's ja schon lange. Das wurde jetzt eben aktualisiert, angepasst. Und theoretisch könnte die EU sogar so weit gehen, dass man Firmen bestraft, die sich an die US-Sanktionen wiederum halten. Das gilt natürlich als extrem unwahrscheinlich. Umgekehrt besteht dann eben die Frage, würde denn Europa Firmen entschädigen, die mit dem Iran weiter Handel betreiben und von den USA sanktioniert werden. Bundeskanzlerin Merkel hatte da ja schon klar gemacht, aus ihrer Sicht sollte es da keine umfassenden Entschädigungen für EU-Firmen geben. Also es ist noch so ein bisschen die Frage im Raum, was würde dieses Blocking Statute dann wirklich Handfestes mit sich bringen? Ich glaube, da geht es vor allem auch darum, dass die Kommission die Nachricht aussenden will. Wir meinen es ernst mit dem Abkommen, das sagen sie ja auch selbst. Wir halten daran fest, solange der Iran das auch tut, und in 2 Monaten wird das Ganze dann in Kraft treten.
Mittlerweile hat sich ja auch die Europäische Investitionsbank geäußert. Die spielt bei den Plänen der EU-Kommission zur Sicherung des Iran-Geschäfts eine große Rolle. Was haben die Verantwortlichen dort gesagt?
Ja, die waren heute relativ kritisch, und das ist sehr ungewöhnlich, denn das erlebt man nicht oft, dass Europäische Investitionsbank und Kommissionen da nicht auf einer Linie liegen. Die Kommission hat heute entschieden, dass die EIB auch im Iran investieren darf. Zugleich natürlich gesagt, es geht nicht darum, dass ihr da große Projekte anstoßt. Es geht darum, Investitionen von EU-Firmen, vor allem von kleinen und mittleren Firmen, im Iran zu schützen. Und da sagt die EIB dazu, also da sind wir eigentlich das völlig falsche Werkzeug. Wir müssen uns am Kapitalmarkt Geld beschaffen. Das passiert auch in den USA. Und wenn wir da jetzt im Iran auch noch aktiv werden, kriegen wir riesengroße Probleme, im Zweifel in den USA. Und deshalb ist es eigentlich nicht die richtige Lösung, die EIB dafür zu verwenden. Wir sind nicht das richtige Werkzeug. Das ist die Botschaft, die da heute von der Europäischen Investitionsbank zurück nach Brüssel kam.
Thomas Otto mit den neuen Entwicklungen rund um das Iran-Abkommen und die Frage, wie Geschäfte dort geschützt werden können. Und wir gehen zu einem zweiten großen Streitthema zwischen der EU und den USA, dem Konflikt um gegenseitige Zölle. Die USA haben ja bekanntlich die Strafzölle auf Stahl und Aluminium, die aus der EU kommen, in Kraft gesetzt. Nun antwortet Brüssel. Andreas Meyer-Feist.
Emotionslos las der slowakische EU-Kommissionsvize Maroš Šefčovič den Beschluss vom Blatt ab. Zusatzzölle soll es geben auf ausgewählte US-Produkte.
Additional duties to selected imports from the United States.
Im Juli soll es losgehen.
The new duties start applying in July.
Noch offen, worauf genau und wie hoch. Eine Liste mit gut 100 Vorschlägen gibt es schon, wert 2,8 Milliarden Euro. Bourbon Whisky, Levi's Jeans, Harley Davidson Maschinen könnten bald teurer werden in der EU, aber auch Segeljachten und andere Luxusgüter aus Amerika. Die Antwort Europas auf Donald Trumps America First Doktrin, die auch die EU hart treffen könnte, befürchtet der CSU-Europapolitiker Manfred Weber.
Dann geht es um Wirtschaftsentwicklung, dann geht es um Arbeitsplätze und auch da selbstbewusstes Europa, das vernünftig, balanciert vorgeht, aber stark vorgeht.
Es könnte eine Reise ins Ungewisse sein. Jetzt droht sich die Schraube der Zölle und Gegenzölle immer höher zu drehen, wenn auch die EU-Mitgliedstaaten grünes Licht geben. Anfang Juni verhängten die Vereinigten Staaten nach monatelangem Hin und Her höhere Zölle auf Stahl und Aluminium auch aus der EU. Davor gab es 16 Gespräche der EU-Kommission mit US-Handelsminister Wilbur Ross. Ohne Ergebnis. Im Gegenteil. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bereitet sich vor auf noch mehr Abstand.
Der Gesprächsfaden reißt, wenn die andere Seite den nicht anfasst.
Im Gegenzug werden bald US-Produkte in Europa verteuert, deren Hersteller vor allem in Trump-Hochburgen zu finden sind. Davon erhofft sich die EU-Kommission mehr als von einer Beschwerde bei der Welthandelsorganisation. Die wird auch eingebracht. Aber mit Konsequenzen rechnet man in Brüssel erstmal nicht. Die US-Regierung verknüpft ihre umstrittene Handelspolitik mit Fragen der inneren Sicherheit und beruft sich auf ein altes US-Gesetz aus den 60er Jahren. Die EU hält das für rechtswidrig. Entscheidende Frage, wie geht es weiter? Lässt sich Donald Trump die Reaktion der Europäer gefallen oder legt er nach? Bald könnten auch Autoimporte aus Europa drastisch verteuert werden. Trumps Abneigung gegen den Anblick deutscher Karossen auf New Yorker Straßen ist bekannt. Er selbst beklagte sich unlängst darüber, dass er viele Mercedes und BMW sieht. In Deutschland würde aber kaum ein Chevrolet unterwegs sein. Der Chef des EU-Handelsausschusses Bernd Lange sieht schon dunkle Wolken aufziehen für die Automobilindustrie.
Wir haben 200 Produktionsstätten in Europa und 3000 Hauptzulieferer. Also Europa ist ein Automobilland. Und wenn da jetzt gegen Maßnahmen ergriffen werden, dann betrifft das die Europäische Union.
Noch ist es nicht so weit, aber Donald Trump könnte mit Zusatzzöllen auf EU-Autoimporte reagieren, wenn im Juli neue Zölle auf US-Waren fällig werden. Die Zollschraube dreht sich also weiter. Entspannung im Handelsstreit ist nicht in Sicht.
Die EU kündigt Gegenzölle gegen die USA an, Andreas Mayer-Feist berichtete. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen zweitägigen Besuch in Polen beendet. Ein Gang über schwieriges diplomatisches Parkett. Denn zum einen verlangt die schwierige deutsch-polnische Geschichte immer Sensibilität. Zum anderen gibt es zwischen der EU und der regierenden nationalkonservativen polnischen Regierung manchen Konflikt. Von der Kritik an der polnischen Justizreform bis hin zur Flüchtlingsverteilung innerhalb Europas. Florian Kellermann ist unser Korrespondent. Herr Kellermann, wie hat der Bundespräsident denn diese diplomatischen Hürden bewältigt?
Anlass für den Besuch war ja ein großes Jubiläum hier in Polen. Es ist nämlich 100 Jahre her, dass Polen die Unabhängigkeit zurückerlangt hat nach dem Ersten Weltkrieg. Und so eine Geste, dass der Bundespräsident kommt, um das Datum zu begehen, die wird in Polen auch tatsächlich wahrgenommen. Das ist also mehr als nur ein Anlass, es ist auch wirklich ein Grund für einen Besuch. Zumal der Bundespräsident ja auch gesagt hat, es sei ein Wunder, dass sich die deutsch-polnische Freundschaft entwickelt hat angesichts des Leids, das Deutschland über Polen gebracht hat. Auch Deutschland war ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Unabhängigkeit, dass Polen seine Unabhängigkeit ziemlich schnell auch wieder verloren hat, dann eben der deutsche Überfall 1939. Klar, es ging bei dem Besuch natürlich vor allem auch um politische Inhalte, um harte politische Themen, insbesondere darum, Polen zu gewinnen für einen konstruktiven Beitrag zur Zukunft der Europäischen Union. Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl, hat Steinmeier gesagt. Die Probleme sind groß in der EU und Polen könnte eben ein wichtiger Pfeiler sein, die EU wieder zu stabilisieren. Die Wirtschaft ist robust in Polen. Es gibt eine EU-freundliche Gesellschaft. Die Botschaft war, Polen ist eingeladen, dabei mitzumachen. Aber es gibt eben auch die Probleme, die Steinmeier angesprochen hat. In erster Linie das Rechtsstaatsverfahren gegen Polen, das Problem mit der polnischen Justizreform. Und das hat der Bundespräsident auch ganz klar angesprochen gestern Abend bei seiner Rede.
Gestern, Sie haben es angedeutet, standen die politischen Gespräche mit der Staatsführung im Vordergrund. Welchen Akzent hat denn Steinmeier heute dann gesetzt?
Er hat sich heute zunächst mit Vertretern der Zivilgesellschaft getroffen und dann mit Vertretern der deutschen Minderheit. Dann hat er noch das Museum Polin besucht. Das ist das Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. Ein eindrucksvolles Museum, und es hat offenbar auch den Bundespräsidenten beeindruckt. Der ist dort länger geblieben als geplant, 2 Stunden. Er hat dann noch einen Kranz niedergelegt am Denkmal für die Ghettohelden, also für die Juden, die im Warschauer Ghetto 1943 dann den Aufstand gewagt haben. Und dann hat er noch einen Baum gepflanzt im sogenannten deutsch-polnischen Garten. Der Bürgermeister, der Vizebürgermeister von Warschau hat gemeint, das sei jetzt ein Symbol dafür, dass die kommenden 25 Jahre im Zeichen der deutsch-polnischen Freundschaft stehen, denn es ist ungefähr 25 Jahre her, dass es einen deutsch-polnischen Freundschaftsvertrag gibt. Das war das Programm heute, bis heute Mittag, dann ist der Bundespräsident abgereist aus Warschau.
Wir haben schon einige polnische Reaktionen gehört. Wie wurde denn der Besuch generell von den Polen wahrgenommen und bewertet?
Die Wahrnehmung ist überwiegend positiv. Die Medien sprechen durchweg von einer guten Atmosphäre. Das gilt auch für die Medien, die tendenziell kritisch eingestellt sind gegenüber Deutschland. Auch die regierungsfreundlichen Medien zählen vor allem dazu. Und sie haben auch positiv eben hervorgehoben, dass Duda und Steinmeier darüber sprechen, ob sie nicht im kommenden Jahr den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen gemeinsam begehen wollen. Das wäre schon auch ein starkes Symbol, dass also hier ja, der Aggressor gemeinsam mit dem Opfer diesen Jahrestag begeht und dass man eben diese Aussöhnung an dieser Stelle dann im kommenden Jahr fortsetzt, auch zwischen den beiden Präsidenten.
Vielen Dank für die Informationen an Florian Kellermann in Warschau. Seit heute kann Alexander Gerst seinen Traum vom Weltall zum 2. Mal leben. Der deutsche Astronaut ist mit 2 Kollegen aus den USA und aus Russland am Mittag vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet. In wenigen Tagen soll er das Kommando für eine weitere Mission auf der internationalen Raumstation ISS übernehmen. Über den Bilderbuchstart Hermann Krause.
Besser hätte es nicht kommen können. Pünktlich um 13.12 Uhr hob die Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Erde an Bord, Start, lautete das Kommando. Dann, wenige Sekunden später, der Druck des Startantriebs ist entsprechend, der Flug verläuft normal. Die Sprecherin der russischen Weltraumbehörde Roskosmos kommentierte: Das Schiff hat die geplante Flugbahn erreicht. Ich gratuliere Ihnen. Ich gratuliere der Besatzung. Nun beginnt eine lange Arbeit für Sie. Erst in 2 Tagen findet die Ankoppelung an die ISS statt. Und das ist der Unterschied zu seinem letzten Flug. Damals, 2014, musste Alexander Gerst nur 6 Stunden in der Kapsel ausharren. Dann war er am Ziel. Er und seine Crew konnten an der ISS ankoppeln, jetzt aber ist die Umlaufbahn eine andere. Und die verlangt, dass die Kapsel fast 48 Stunden kreist, um dann am Freitag um 13.07 Uhr die ISS zu erreichen. Heute also erst einmal der Start. Der russische Kosmonaut Sergei Prokofjew: Alle Steuerungssysteme des Raketenträgers sind in Ordnung, der bemannte Transporter hat sich gelöst. Auf engstem Raum liegen Sergei Prokofjew, Serena Chancellor und der deutsche Geophysiker in der Kapsel. Nur so lässt sich der starke Schub ertragen. Noch vor dem Start hatte Alexander Gerst erklärt, er freue sich auf dieses Gefühl im Rücken. Es wäre einmalig. Erste Selfies wurden bereits getwittert. Die Amerikanerin, der Russe und der Deutsche wirkten fröhlich und entspannt. Im russischen Fernsehen hieß es zu den dreien: Sie verbringen im All 187 Tage und führen etwa 60 Experimente durch. Außerdem ist ein gemeinsamer Ausflug in den freien Weltraum geplant. Später dient dann das Maskottchen der Fußball-WM 2018, Wolf Sabiwaka, als Indikator für die Gewichtslosigkeit. Die Expedition hat zudem noch einen Fußballaspekt. Und der lautet: Sollte Russland gegen Deutschland spielen und gewinnen, so müsse sich Gerst die russische Flagge auf Stirn und Kopf malen. Sollte Deutschland hingegen in dem Spiel gewinnen, müsse der Russe die gleiche Haarfrisur wie Alexander Gerst tragen, also keine.
Hermann Krause über kleine Planungen und den Raketenstart in Baikonur. Raumfahrt zwischen Forschung und Kosten, dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr zu Raketen im All hören wollen, dann empfehle ich Ihnen unseren Podcast Deutschlandfunk der Tag. Seit 17 Uhr ist er online und Sie finden ihn unter anderem in unserer Audiothek oder zum Beispiel auf dlf.de. Soweit die Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend. Thank you.